Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Daniel. Der Matthias hat heute keine Zeit, aber das liegt vielleicht auch ein wenig am Thema, denn wir wollen uns heute über DSA unterhalten. Schließlich hat das Rollenspiel, das mit dem sehr viele wahrscheinlich aufgewachsen sind und mit dem sehr viele auch ins Hobby eingestiegen sind, den 30. Geburtstag. Und da Matthias eigentlich mit diesem Spiel nie in Berührung gekommen ist, war er eigentlich auch gar nicht so begeistert, an diesem Podcast hier mitzumachen.
Wie viele Leute jetzt wohl schon abgeschaltet haben?
Mit Sicherheit Hunderte. Aber zumindest haben wir den Klick von ihnen. Das ist das Wichtigste. Bevor wir uns aber mit DSA beschäftigen, wollen wir uns mit dem Gratis-Rollenspieltag beschäftigen. Anstatt also zu erzählen, was wir so in der letzten Zeit gemacht haben, so lange ist es ja ohnehin nicht her, wollen wir einfach mal schauen, was der Gratis-Rollenspieltag ist. Patrick, was verstehe ich darunter und was bringt mir der Gratis-Rollenspieltag?
Ja, der Gratis-Rollenspieltag ist ja herausgekommen oder rausgegangen aus dieser Gratis-Comic-Tag-Geschichte. Glaube ich zumindest, dass das der Ursprung war, wo es ja dann jeden Tag, einmal im Jahr an einem Tag kostenlos Comics gibt mit unterschiedlichem Umfang. Also die Verlage stellen Comics zur Verfügung. Man kriegt dann immer, je nachdem wo und wie man hingeht, wie das bei den Läden läuft, kostenlos was angeboten, um die Leute, ich würde jetzt mal sagen, anzufixen fürs Comic lesen, und man hat sich gedacht, hey, wir haben auch ein tolles Comic und ein tolles Hobby, wieso machen wir das nicht auch mit Rollenspielen? Und so wurde dann, glaube ich, der Gratis-Rollenspieltag geboren. Also die Idee ist, es gibt in ganz Deutschland Events, wo man eben das Hobby Rollenspielen kennenlernen kann und dann eben auch kostenlos gleich das erste Material womöglich mit nach Hause nehmen kann.
Und da muss man einfach mal ein ganz dickes Lob an die Community auch aussprechen. Also das ist im letzten Jahr ziemlich ad hoc entstanden, die Idee mit dem Gratis-Rollenspieltag, wenn ich mich recht entsinne. Und jeder hat eigentlich irgendwie was beigetragen. Also da gab es Schnellstarterhefte, die speziell für den Tag hergestellt wurden. Auch kleine Systeme haben sich ins Zeug gelegt und Kram produziert, und das Ganze muss ja dann auch in einer gewissen Auflage stattfinden. Das heißt also, es macht keinen Sinn, irgendwie 50 Hefte hinzuschicken, weil irgendwie 150 Veranstalter beliefert werden. Das heißt also, man muss immer Vielfache von 150 hinkriegen. Das kostet natürlich auch so ein bisschen Geld. Und ich fand es trotzdem ganz cool, dass eigentlich sehr viele Projekte da mitgemacht haben und dass auch in diesem Jahr das Ganze wieder stattfindet. Ich hoffe also auch sehr, dass diese Convention, die wir dann da aufziehen, eine kleine Geschichte, auch gut besucht wird. Aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, wir hatten das Interessante, was ich an dem Gratis-Rollenspieltag finde, ist, dass er ja auch dazu anregt, dieses Hobby selber nach außen zu tragen. Und im letzten Jahr kam bei mir eben die Überlegung auf, irgendwie, das zieht so an einem vorbei, und habe darum sehr spontan letztes Jahr, eigentlich dieses Jahr genauso spontan am Ende, gedacht, ja komm, da macht man mit, man bietet das selber an. Ich habe jetzt ja auch gute Connections dazu, einen Raum zu bekommen, der zwar politisch nicht neutral ist, aber an dem Tag nichts mit Politik zu tun hat. Hab dann eben sehr spontan das an die Presse gegeben, so im Freundeskreis rumgefragt, und da kamen auch schon ein paar Leute, auch ein paar eben Fremde oder ein paar Leute, die eben vielleicht, also ich glaube, es kam keiner, der Rollenspiel noch nie gehört hatte. Das würde mich mal interessieren, wie viel wirklich ganz neue Leute dazukommen. Noch so ein, zwei waren, glaube ich, bei uns auch. Aber es ist ja auch interessant für die Leute, die vielleicht eben nur so die klassischen größeren Systeme kennen, denen auch mal zeigen zu können, was es noch anderes gibt. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel dann Fate, da war ja auch ein Beispielabenteuer drin, mal präsentiert, und das ist ja schon mal eine ganz andere Art von Rollenspiel, wenn man sonst DSA oder auch Cthulhu und ähnliches erlebt, auch einfach mal über den Tellerrand zu gucken und auch sich mit anderen Spielern aus der Region auszutauschen. Das finde ich das Interessante, dass dieser Rollenspieltag da so ein bisschen auch zu anstößt und zu sagen, macht doch auch mal sowas bei euch.
Genau, und wir werden auch versuchen, möglichst unterschiedliche Sachen ins Programm zu nehmen. Also ich werde kein Cthulhu leiten, das kenne ich schon in- und auswendig. Und was wir dann so gemacht haben, könnt ihr dann wahrscheinlich auf der Facebook-Seite lesen oder hier auf dem Blog. Und nachher gibt es dann auch vielleicht eine kleine Podcast-Aufnahme oder zumindest einen Bericht darüber, was wir so getan haben auf dem Gratis-Rollenspieltag. Ich freue mich jedenfalls schon drauf, bin schon sehr gespannt. Cthulhus Ruf hat natürlich auch wieder was beigesteuert. Diesmal ein übersetztes Abenteuer, was in Vermont spielt in den 20er Jahren. Und da sind meine Belegexemplare auch schon angekommen und das Ganze sieht ganz gut aus. Und wie ich gesehen habe, gibt es auch ein Video von einer Dame, die das ganze Paket auspackt. Da sieht man also schon, was drin ist.
Ja, ist also durchaus das eine oder andere Interessante wieder mal dabei.
Okay, dann wollen wir doch mal zum eigentlichen Thema kommen. 30 Jahre
Wobei
DSA.
ich an dieser Stelle dann vielleicht mal sagen muss, dass mich das am meisten überrascht hat, was dass es zu DSA den aventurischen Boten da drin gibt.
Ja.
Ja. Also, ich meine, der ist nicht schlecht, ich habe ihn auch im Abo und so weiter, aber er ist natürlich was für Fans, sage ich mal, ne? Für die Leute, die es etwas genauer wissen wollen. Und damit Leute anzu. Ich meine, das ist auch schwierig, man hat jetzt gerade arbeitet an 5 und aber vielleicht hätte Ulysses da ja auch für was anderes werben können. Also, was weiß ich, Iron Kingdoms zum Beispiel, werde ich wahrscheinlich an dem bei unser Con mal ausprobieren. Also auch dafür ist so ein Tag ja dann auch mal ganz nett, um einfach mal auszuprobieren.
Vielleicht gibt es gar kein DSA-Einstiegsset
Doch,
oder sowas.
das hatte ich letztes Jahr, hatte ich das, oder habe ich mir das angeguckt. Es gibt auch für DSA eben so Einstiegsregeln, so ein kleines Einstiegsszenario, meine ich. Das gibt's da auch.
Ach,
Das
du
kann
hast
natürlich,
recht. Natürlich, mit dem Jahrmarkt.
das weiß ich ehrlich gesagt nicht
Doch, ja,
genau,
mit dem
was du.
Bällchen werfen. Ja, ich erinnere mich.
Also gibt's da auch, aber natürlich, wenn du jetzt so eine Regelumwandlung machst, dann kann sein, dass es ein bisschen schwieriger ist, da jetzt dazu was rauszubringen, sage ich mal, ne? Wobei es geht ja eigentlich nur darum, auch die Welt und das mal kennenzulernen. Aber ich war überrascht, als ich den aventurischen Boten und dann auch noch, wie ich dann durch das Video erfahren habe, von 2009 in den Händen halte.
Okay.
Also, ich meine,
Der
gut,
hat
ist.
sich vielleicht nicht gut genug verkauft. Der war noch übrig.
Ich weiß es nicht. Und einen Kalender gibt's, glaube ich. Aber das ist ja dann auch
Aber
immer
das
nett.
stimmt, da habe ich auch gesehen. Und die Rückseite hat ein ziemlich cooles Poster mit
Ja.
irgendeinem Drachen auf einer
Ich glaube,
Stadtspitze
es ist
oder
ein
so.
Gargoyle soll's
Das kann auch
sein.
sein, ja.
Aber irgendwie sowas, genau.
Na gut, 30 Jahre DSA, unser Thema heute, Patrick. Wie hat's bei dir mit DSA angefangen? Was war das erste Produkt von DSA, was du in den Händen gehalten hast?
Oh Mann. Ich glaube, ich hatte zumindest eins der ersten Produkte war die mit Mantel, Schwert und Zauberstab.
Ja,
Ich glaube, die
natürlich.
Box hieß
Die.
so, ne? Das waren ja schon die erweiterten Regeln für DSA 3. Da gibt's ja noch das Basisspiel, das habe ich mir sogar erst später gekauft. Rangekommen bin ich ja einfach über Freunde und dann hat man das, die hatten das und da brauchte man das noch nicht unbedingt, aber dann ging es relativ schnell, dass hier damals noch in einem normalen Kaufhaus mitten in der Innenstadt ich mir die
Ja.
Boxen damals von Schmidt-Spieler noch kaufen konnte.
Ja, das war noch Zeit. Also ich erinnere mich auch noch daran, dass ich in einen Spielwarenladen gehen konnte und da gab es einen Aufsteller aus Metall oder sowas und da war vorne das schwarze Auge drauf und man konnte die ganzen Abenteuerbände durchblättern und sich die Boxen anschauen, die dann im Regal standen. Also das war immer sehr beeindruckend. Die standen sogar noch im Schaufenster damals, um Kunden anzulocken.
Okay, das hatte ich noch nicht, aber meine, früher gab es auch generell mal in Spielwarenläden dann irgendwo noch eine normale
Das
Rollenspielecke, ne?
stimmt, ja.
Jetzt muss ja schon in Comicläden hoffen, dass es sowas gibt, sage ich mal,
Ja, das
ne?
ist
Also.
richtig. Ja, mein erstes Ding war, ich erzähle die Geschichte ja, glaube ich, schon ein bisschen länger. Also ich wollte ja immer das DSA-Brettspiel haben und mein Onkel schenkte mir dann zu Weihnachten das Abenteuer-Basisspiel und die Box El Anfa und der tiefe Süden.
Oh, oh, das ist okay.
Und ich hatte mich erst gewundert, als er fragte, da wirst du aber viel lesen müssen. Und ich sagte, ja, das ist kein Problem. Und freute mich schon auf die Plastikminiaturen. Als ich dann anschließend diese beiden Boxen bekam, die wesentlich kleiner waren als diese große Packung, die ich in meinem Spielwarenladen gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob er das richtig verstanden hat, was ich da haben wollte. Naja, jedenfalls bin ich so da dran gekommen und habe dann noch am heiligen Abend nach dem Essen dieses dünne Heftchen gelesen und habe nicht recht verstanden, was das sein soll, dieses
Ich
Rollenspiel. Man ist
glaube,
da nämlich ziemlich allein gelassen.
ich weiß gar nicht, ob, Es muss im Zusammenhang gehen, sonst kauft man sowas ja nicht, aber irgendwie den ersten Land dieser Nordland-Trilogie gekauft und mir gedacht, ja, das liest du dir einfach mal durch. Und damals waren die ja auch noch alle anders aufgebaut, die Abenteuer, ne? Da ging das ja sehr viel abstrakter noch vor sich. Heutzutage hast du ja zumindest eine Geschichte, die du mehr oder weniger lesen kannst, ne? Und dann hatte ich da diesen Plan und dann standen da verschiedene Koordinaten und so weiter und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Also es war schon interessant, so die ersten Erfahrungen mit so gar nichts als Hintergrund, ne? Ich weiß auch noch, mein erstes Abenteuer, was ich dann sofort, nachdem ich das erste Mal geschrieben habe, war auch sehr grandios, wo dann 10 Goblins, glaube ich, Torval überfallen haben. Man darf es ja auch nicht zu schwer machen, damit die Spieler da keine Probleme haben und so. Ja, man darf da noch nicht über den Realismus sich Gedanken machen.
Ja, das stimmt. Ich werde das aber nie vergessen. Ich habe das Regelbuch gerade in der Hand, die Helden des Schwarzen Auges, Regelbuch 1. Also ich habe mit der dritten Edition angefangen und dann hat man vorher so eine kleine Einführung, erste Schritte und dann hat man die teilnehmenden Personen, der Meister des Schwarzen Auges, der Krieger Alrik vom Fluss, gespielt von Thomas, die Elfe Mondlied, gespielt von Birgit, der Zwerg Gilion, Sohn des Gringalf, gespielt von Bernd. Und dann überfallen die, nee, warte mal, die überfallen nicht, die wollen irgendeine Geisel befreien in so einem Haus, was im Wald liegt.
Ich erinnere mich, genau.
Fabelhaft. Ich habe das drei, vier Mal gelesen und wusste immer noch nicht, was sie da tun.
Ich fand das eigentlich immer ganz nett, diese Geschichten, die da hatten, um Leuten zu beschreiben, was Rollenspiel ist. Das ist ja heutzutage auch noch immer in den Büchern vorne drin. Inzwischen lese ich es nicht mehr. Das sind dann die Kapitel, die man sehr schnell
überspringt. Ja, das ist richtig.
Aber ist schon, das waren noch andere Zeiten. Ach, jetzt schwelgt man so in Erinnerungen, ne?
Ja, also. Aber genug von den ganzen Nostalgie-Sachen. Und wir wollen uns eigentlich in der Folge über ein paar Produkte von DSA unterhalten, die uns persönlich jetzt sehr gut gefallen haben. Es gab eine Liste bei Orkenspalter TV, war das. Da gab es so ein Top-10-Ranking der besten und schlechtesten DSA-Produkte, die es so gab. Und wir wollen selber mal drei Produkte jeweils nennen, die uns eben so begleitet haben und die uns eigentlich sehr gefallen haben und die vielleicht nicht alle in dieser Liste aufgetaucht sind. Also ich habe ein paar Sachen vermisst, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mochte. Und die ich auch heute noch in anderen Systemen gut verwenden kann. Aber dazu erzählen wir gleich mehr. Jedenfalls zur Vorbereitung habe ich die DSA-Boxen vom Schrank geholt, die alle verstaubt waren. Habe natürlich sofort alte Charakterbögen darin nochmal gefunden und alte Notizen, die ich gemacht habe. Und auch eine alte Werbung mit weiteren interessanten Abenteuern, die ich alle nicht mehr mitbekommen habe. Aber vielleicht kann Patrick da noch zum einen oder anderen was sagen.
Du kannst ja mal einen Namen nennen. Was klingt denn da besonders interessant?
Also Winternacht hatten wir ja gerade schon im Vorgespräch. Ja, klang sehr interessant. Sagt er jetzt nicht. Was ich auch gekauft habe, was ich aber nie reingelesen habe, war Spur in die Vergangenheit. Ich fand das Cover so nett mit den reitenden Geisterpferden oder was das war. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das andere große Ding, das ist, glaube ich, auch nicht in dieser Liste aufgetaucht, das war dieses Amalion-Miniaturenspiel. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie mal gezündet hat.
Ich glaube, gezündet, glaube ich, nicht wirklich. Ich hab's auch hier gehabt, wir haben es nie benutzt. Aber das, doch, da erinnere ich mich auch dran. Das habe ich sogar hier gehabt oder hab's sogar noch. Wir haben es nur nie wirklich benutzt oder gespielt. Also ich habe ja gedacht, man könnte das so ein bisschen eben für den Figurenkampf benutzen. Konnte man wohl auch, aber...
Ja, und dann sehe ich natürlich hier noch das Schlimmste, ne? Die Höhlen des Seeorgers. Die größte Enttäuschung überhaupt. Der dreiköpfige, geflügelte Drache drauf, gegen den die Gruppe kämpft. Und am Ende war es eine Piratenfrau, die einfach...
Hallo? Nur,
es war schrecklich.
Spoiler-Alarm?
Ja, das Abenteuer ist schon 1000 Jahre alt und das spielt bestimmt ohnehin keiner mehr.
Aber ich fand an dem Abenteuer, das ist eben noch ein Abenteuer der alten Schule, wo, glaube ich, wirklich der Absatz drin auftaucht, wenn die Spieler jetzt hier dieses Angebot, dieses hinterhältige Angebot annehmen und ihre Auftraggeberinnen ausschalten wollen, dann schlagen sie jetzt das Buch zu und sagen sie ihnen, dass sie hier Helden Helden spielen.
Genau, wir sind und, ja hier nicht da, um böse Sachen zu machen, wir sind Helden.
Genau, also es ist, ist eben ein Heldenrollenspiel gewesen und es ist ja im Prinzip sehr häufig immer noch, aber so dieses Dogmatische dann aus dem Spiel heraus, aus dem Spiel herauszubrechen in die Metaebene, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr unbedingt der Vorschlag, den man dann machen sollte.
Gut, drei Sachen, die dich geprägt haben, Patrick. Ich denke, wir machen das so hin und her. Dann sag doch mal direkt das Erste. Was ist denn, also beliebige Reihenfolge jetzt, wir müssen nicht...
Ja, ich meine, am meisten geprägt hat mich jetzt, glaube ich, am Ende die 7 gezeichneten Kampagne. Ich glaube, die ist ja auch so ein Mittelpunkt, so ein Mythos, sowas Zentrales in der Gemeinschaft. Weil ich glaube, es dreht sich immer darum, hat man es schon gespielt? Ja, nein. Und die, also ich weiß, als ich vor Jahren, also noch in der Jugend, eben so mit 15 bis, keine Ahnung, 20, ich weiß nicht genau, wann es rauskam, ne? Aber als man da aktiv war, fing die ersten Abenteuer davon an. Und ich weiß noch, wie da dann immer im Raum stand, ja, und das müssen wir spielen. Und man hat die ersten Bände und man hat sogar schon angefangen und dann ist die ganze Gruppe auseinandergebrochen, weil eben so die Zeit war, wo man sich in andere Richtungen entwickelt hatte. Und jetzt habe ich ja vor ein paar Jahren wieder mit dieser Kampagne angefangen und sie ist immer noch ein altes DSA-Werk mit sehr starken Vorgaben sehr häufig, aber ich glaube, sie hat immer noch so einen sehr epischen Charakter eben. Sie zieht sich bei uns eben jetzt auch schon über 4 Jahre hin und das prägt dann sozusagen DSA auch immer mit.
Es war auch auf dem ersten Platz in der Umfrage. Ich glaube, es ist einfach die DSA-Kampagne. Das ist sowas wie Keep on the Borderlands für die D&D-Spieler wahrscheinlich. Oder für die Vergessene Reiche gab es ja auch diese Stadt der Spinnenkönigin, was, glaube ich, auch so einen Klassikerstatus besitzt. Oder Tomb of Horrors oder sowas. Die Frage ist natürlich, ist das denn immer noch zeitgemäß? Also ist das immer noch so ein Ding, wo du sagst, ja, das ist auch noch, das hat die Zeit gut überdauert, das kann man wirklich noch spielen?
Also ich hatte zwischenzeitlich meine Probleme damit, weil es eben ja sehr stark festgelegt ist. Also in bestimmten Situationen können die Spieler sich auf den Kopf stellen und tun, was sie wollen. Diese Burg wird fallen. So. Da muss man sich drauf einstellen. Ich hatte da zeitweise mein Problem mit. Ich glaube, man kann das aber, man kann das, wenn man so spielen will und das auch allen klar ist, kann man das, glaube ich, auch ganz gut machen. Also uns hat das immer noch Spaß gemacht, auch wenn das vielleicht nicht mehr so diesen ganz freien Stil hat, den man sich heutzutage manchmal in der Rollenspielszene wünscht. Wobei man sagen muss, dass DSA den ja sowieso immer nur ein bisschen abgeschwächter hat, weil bestimmte Ereignisse eben in der offiziellen Geschichte verankert sind, da auch einen Sinn haben, weiterführen und auch bei der 7 gezeichneten Kampagne, wenn du da nicht damit spielst, dass es eigentlich dem Ende entgegengeht, kannst du auch keinen Spannungsbogen dazu aufbauen, am Ende ja siegreich da rauszugehen. Also das macht irgendwie schon Sinn, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde als Spieler, würde ich es glaube ich immer, als Spielleiter, würde ich es mir immer noch mal angucken, wenn meine Gruppe das noch nicht hatte. Einfach auch aus dem Grund, weil dieses Ereignis in Aventurien ja so eine zentrale Bedeutung hatte und noch nicht so lange zurückliegt, dass man es einfach ignorieren kann. Also mit den Folgen hat man immer noch zu tun. Von daher macht das, glaube ich, schon Sinn, sich damit mal zu beschäftigen. Und es gibt auch viele Seiten und Hilfen im Internet, wo dann auch geholfen wird, sowas vielleicht auch etwas interessanter zu machen. Also zum Beispiel mit verschiedenen Gruppen zu arbeiten und Ähnlichem.
Gut, wenn wir schon mal Abenteuer sind, dann werde ich auch kurz ein paar Dinge loswerden zum Thema Abenteuer. Und für mich war DSA vor allen Dingen Solo-Abenteuer. Das liegt daran, dass ich eben lange Zeit überhaupt keine Gruppe hatte. Und ich habe mich dann eben mit Solo-Abenteuern darüber hinweggetröstet. Und ich kann mich immer noch an sehr gute Stunden erinnern, in denen ich diese Abenteuer gespielt habe. Das war unter anderem Verrat auf Arras Demot. Das war so ein Name der Rose Abenteuer, wo man einen Mord aufklären musste. Und weiß nicht mehr genau, ob ich den Mord aufgeklärt habe, aber ich habe das Ende des Abenteuers erreicht. Ich glaube, weil ich alle meine 10 Finger in irgendwelchen Seiten hatte, um hin und her
abzuspeichern.
Richtig, genau, ja. Es war sehr knifflig.
Ja.
Schöne andere Sachen war des Elfenkönigs Zaubermacht. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, was darin vorgekommen ist, aber ich weiß noch, dass ich das gerne gespielt habe. Straßenballaden habe ich auch gespielt. Da ging es, glaube ich, um eine verschwundene Bardin und ich glaube, es gab ein Nachfolgeabenteuer dazu. Das habe ich auch gespielt. Ich bin aber nicht sicher, ob das Am Rande der Nacht war oder ein anderes. Da müsste man mich jetzt verbessern. Firunsland habe ich gespielt, das war auch so ein Ding, das spielte im Schnee und Eis, da musste man sich auch mit Pelzen, glaube ich, einkleiden, damit man irgendwie in bestimmten Stellen des Abenteuers der Kälte widersteht. Und auch ein besonderes Highlight war das Dschungelgrab mit der Mondsilberkugel als Nachfolgeding. Das waren jetzt sehr viele Abenteuer, aber Solo-Abenteuer fand ich generell in dem Spiel eigentlich sehr gut. Also
ich muss sagen, ich habe das Einzige, an das ich mich jetzt erinnern konnte, war irgendwie Geheimnis der Zyklopen oder so ähnlich.
Oh ja, klar, mit den, wo du diese Dinge einsammeln musstest, diese
Ketten. Genau, richtig.
Glieder,
ja, ich glaube, da konnte man ziemlich reich rauskommen, wenn das gut lief.
Oder ziemlich tot. Ich glaube, ging nämlich auch sehr zügig.
Aber ich muss sagen, ich habe wenig Solo-Abenteuer bei DSA gespielt. Ich habe mir vor 2 Jahren, gab es ja, glaube ich, noch mal irgendwie eins mit der Rückkehr zur Schwarzen Eiche oder so ähnlich.
Mhm.
Was ihn dann noch mal, also ein Folgeband zu einem, was es schon mal gab. Das hatte ich mir auf der Redcon gekauft, als es rausgekommen war und weil irgendwie die anderen, der eine wollte, glaube ich, irgendwie noch ein Abenteuer vorbereiten und so weiter und dann habe ich so ein bisschen angefangen, das nochmal zu spielen. Aber ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, auch nicht zu Ende gespielt. Ich komme selten dazu, leider zu selten, Solo-Abenteuer
ja, kann ich,
zu spielen.
Kann ich verstehen. Man muss da auch etwas Zeit und Ruhe mitbringen.
Fürs iPad gibt es so ein Spiel. Das habe ich seltsamerweise durchgespielt.
Es war der Bildschirm, der dich verlockt hat. Die matten Seiten eines Buches sind nicht mehr interessant genug.
Ja, vielleicht ist Blättern für mich zu anstrengend.
Das kann schon sein, ja. Lieber wischen. Okay, nächster Punkt.
Ja, mir ist gerade eingefallen, dass es gar nicht so einfach ist. Zuerst hatte ich die Quanions-Queste als nächstes im Kopf, aber ich habe sie ja noch nicht mal gespielt. Das ist jetzt eine sehr neue Kampagne, die ich darum interessant finde, weil sie eben sehr viel freier ist, weil die Abenteuer, die man so im Laufe der Zeit spielt, eine Art Punktekonto Einfluss auf das Finale haben. Also man sammelt quasi Punkte für die eine oder für die andere Seite und das ergibt sich im Finale wieder. Das finde ich einfach einen interessanten Mechanismus. Vorhin bei der Nostalgiephase ist mir die Nordland-Trilogie wieder durch den Kopf gegangen.
Ach du meine Güte, ja.
Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe letztens mal eben aus Nostalgiegründen mir dann, als ich jetzt mit DSA wieder angefangen habe, also wie gesagt vor 4, 5 Jahren oder so, den Spielern mal so nach dem Motto, hier ist eine Schatzkarte zu dem sagenumwobenen Hort, der da sich da befinden soll oder so. Und habe mir dann danach das Abenteuer nochmal angeguckt und es ist schon ziemlich skurril. Also du musst in Raum A irgendwas mitnehmen, um es im Raum B zu benutzen. Und wenn du es in Raum A nicht mitgenommen hast, hast du in Raum B ein großes Problem. So so war das damals. Ich erinnere mich nur an die Situation, du spielst am Ende ein Glücksspiel, bei dem du deinen Charakter verlieren kannst. Und der Spielleiter würfelt dann wohl eine ganze Weile, um rauszufinden, ob du Glück hast oder nicht. Und ich weiß, dass ich der Einzige war, dessen Charakter auch wirklich diese Geschichte überlebt hat, faktisch. Also man hat er sich dann da, weil das ja damals noch zu Jugendzeiten, da stirbt man ja nicht, da reist man ja auch noch von Punkt A zu Punkt B, da gibt's ja noch, gab's ja noch, da hat man einfach ein Abenteuer nach dem anderen gespielt, aber ich erinnere mich noch, dass ich da der Einzige war, der so viel Glück hatte, dieses Glücksspiel zu überleben. Also ist so ein Nostalgie-Ding und die taucht aber auch auf und was nicht in der Liste auftaucht, weiß nicht, ob ich das interessant finde oder nicht, ist das Jahr des Greifen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das ist eine. Das war doch die Holbein-Geschichte.
Genau, die Holbein-Romane, die ich damals schon.
Aber taucht das nicht als irgendwie als Erwähnung auf oder so am Anfang des Videos? Das kann
ich habe das Video ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal gesehen.
Mein Gott.
Das
Okay.
kann sein, dass
Ich
es da
glaube,
auch
es
noch.
kam als ehrenwerte Erwähnung vor oder
Ja, und
sowas.
ich fand auch die Kampagne eigentlich, als ich die gelesen habe, oder als ich diesen Roman gelesen habe, fand ich ihn super. Ich fand die Kampagne dann auch sehr interessant. Die haben wir auch dann hier gespielt. Also hat mir auch sehr gut gefallen und immer noch eine schöne Geschichte. Die haben sie jetzt neu aufgelegt. Und wenn man eben mit diesem Railroading geschichtsmäßig leben kann, dann ist das, glaube ich, immer noch eine ganz nette Geschichte.
Was mich ehrlich gesagt schockiert hat bei der Liste, und damit kämen wir dann zu meinem zweiten Punkt, dass wahrscheinlich viele Rollenspieler das Ganze abgestimmt haben mit der Sicht von heute. Aber als ich damals DSA gespielt habe, gehörte ein Buch zur Grundausstattung jeder Spielrunde, wenn wir dann auch mal gespielt haben. Später hatte ich dann eine Spielrunde sogar. Aber auch so habe ich da gerne drin rumgeblättert und das war Kaiser Retos Waffenkammer. Ich weiß gar nicht, warum das nicht aufgetaucht ist. Das war ein Standardding. Ich weiß
Ja,
nicht, wie oft
natürlich,
ich.
aber ich sag mal, das Grundregelwerk ist ja auch ein Standardding. Also,
Ja, aber das war so ein Supplement, wo ich mir gedacht habe, boah, gucken erstmal, was macht denn hier am meisten Schaden? Und dann gleichzeitig hatte man immer noch das Monsterbuch, wo man dann geguckt hat, wie mächtig können die Monster so werden, wie eben die Seeschlange oder sowas. Und dann hatte man es gab so ein
Gefahrenwert.
Drachenspieß oder
Ach
sowas, den
so,
musste man
ja.
mit 7 Mann musste man den führen oder so. Dafür hat er dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele W6 Schaden gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Das war ein schönes Buch. Das war, glaube ich, damals das erste Buch, was Fenpro rausgebracht hat oder so. Kann das
Ja,
sein?
ich glaube auch, das war, woran ich mich erinnere, das war, glaube ich, kein offizielles, also
Richtig,
es
richtig.
kann sein, dass das wirklich dann vom Wechsel her dann schon kam.
Ja, erst später war das dann offiziell.
Es gab ja dann irgendwann jetzt nochmal das aventurische Arsenal, was das, glaube ich, versucht hat, so ein bisschen wieder aufzufangen. Aber was ja auch immer interessant war, waren die Zeichnungen, die du dann zu den einzelnen Waffen hattest und
Und zu den Rüstungen und sowas.
ich erinnere mich, das ist bei uns auch immer, muss mal gucken, was kaufen wir denn für eine Waffe und dann wird erstmal in dem Buch rumgewühlt und
Ja, genau. Also das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Weiß gar nicht, warum das nicht aufgetaucht ist. War eigentlich ein sehr schönes Buch. Ja.
Ja, ich mach mal mit meinem weiter, der greift da so ein bisschen daran an. Ist nämlich auch ein Regelwerk, was mir so jetzt auch beim Durchblicken der Liste, aber ist wirklich dieses Götter, Magier und Geweihte, das glaube ich aus der dritten Edition war das der Band
Ja.
mit Magieregeln und ich weiß noch, ich habe das Buch zu Weihnachten gekriegt und ich hab da gesessen und das waren dann so zwei schöne DIN A5 Büchlein da drin.
Der Codex Cantiones und das Mysteria
Genau. Und ich meine,
Arcana.
der Codex, der war super einfach als Zauberbuch, ne? Da gibt es ja immer noch diesen Liber Cantiones, auch wenn der jetzt sehr viel größer ist, aber war eben einfach, das ist so ein Zauberbuch. Aber den im anderen Buch dann zum ersten Mal diese ganzen Regeln für Dämonologie und so weiter drin hatte. Oh Mann, das klingt jetzt so typisch DSA-lastig, ne? Aber das fand
Ja,
ich,
ja.
da erinnere ich mich noch daran, wie viel Spaß ich daran hatte, mich da reinzulesen damals und was sich da auch ausgedacht worden ist und so weiter. Also ich war da sehr angetan von dieser Box. Das fand ich echt super. Dieses Buch habe ich, glaube ich, sogar irgendwo noch, aber es ist, glaube ich, total zerfleddert, weil es eben so abgegriffen worden ist vom vielen Nachgucken und Nachschlagen. Und also das war wirklich ein tolles Buch, sah auch sehr gut aus, weil es auch so aus der Reihe rausfiel von Regelwerken, die man damals hatte.
Ich hab das kleinere gerade also aufgeschlagen hier, das Mysteria Arcana, das war ja dünner und das hatte diesen ganzen Flufftext und sowas. Und da ist auch tatsächlich auf der letzten Seite eine Zufallstabelle für Bücher. Ist mir nie aufgefallen.
Ja,
Das
natürlich.
da konnte man sozusagen das 1x1 der Phantasmagorien rauswürfeln. Oder der Codex der Orakel.
Ja.
Faszinierend.
Gibt's immer noch? Eine Magierin hat sich letztens sehr, meine Schwarzmagierin hat sich sehr gefreut, als sie das Buch über Illusionsmagie erbeutet hatte. Das fand sie dann nicht so witzig wie ich. In
Ah,
dem
okay.
Moment, mit einem Punkt daneben hätte sie, glaube ich, ein richtig schönes gefunden, aber das war schon, also ich meine, ich habe gerade überlegt, ob man damals vielleicht auch einfach noch anders war, ne? Also ob man noch anders agiert hatte und anders gespielt hat. Ich weiß nur, dass ich mir damals immer noch viele Mühe gemacht habe, irgendwelche Tabellen selber zu erstellen für Krankheiten. Also quasi aus dem Buch so Sachen rausgeschrieben habe, um
Ja,
eigene Tabellen
natürlich,
zu
habe ich auch.
erstellen und
Ja.
so.
Alchemierezepte habe ich Hunderte
Ja,
geschrieben.
genau. Und ich glaube heutzutage, weiß nicht, ob man sich diese Mühe da noch so machen würde.
Ja, heute macht man einen Podcast oder so einen Unsinn.
Ja, genau. Da labert man einfach nur blöd rum und hält sich wichtig dabei. Nein, aber das vielleicht ist man damals auch noch anders damit umgegangen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, dieses Buch war damals, fand ich total super. Und da ist, glaube ich, auch danach jetzt kaum noch mal so ein Regelwerk, zumindest von DSA, dran gekommen, wo ich noch mal so da gesessen habe und gedacht habe, wow, dazu gibt es jetzt auch was und das ist ja auch toll. Und ich meine, das hängt natürlich damit zusammen, die haben da zum ersten Mal Regeln definiert, die sie jetzt natürlich immer nur wieder aufgreifen oder verbessern müssen.
Ich muss sagen, dass diese Göttermage und Geweihtebox, die ist auch sehr hoch in der offiziellen Umfrage gewesen. Das ist einfach auch handwerklich ein gutes Produkt gewesen. Das Buch war voll. Ich glaube, die Box war auch ein bisschen teurer als andere Boxen. Aber das war wirklich ein Produkt, was sich sehen lassen konnte. Also, das kann sich heute noch sehen lassen.
Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, sogar, also wenn man jetzt mal Tarun, wobei ich nicht weiß, ob das die aktuelle oder diese alte Geschichte ist, und
Die
von damals hieß das, glaube ich,
Schwertmeisterbox war
nicht.
das damals.
Ja, okay, dann ist Tarun jetzt wahrscheinlich schon das Neue. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen rausnimmt, ist das, glaube ich, wirklich auch das einzige Regelwerk, zumindest unter diesen, die sie hier dargestellt haben, schriftlich, die dargestellt haben, was dabei ist. Also auch das will ja was heißen.
Das ist also wirklich ein sehr schönes Ding. Das Ganze gab es ja dann nochmal mit dieser neuen Kreaturenbox, Drachengreifen, Schwarzer Lotus. Ich habe diesen Reimklang, dieses Dreigestirn im Titel, fand ich schon immer urkomisch. Fast so gut wie die Reime in dem Zauberbuch hier, die ich aber nicht zitieren werde. Die gibt es ja auch, glaube ich, nicht mehr.
Was? Fulminictus Donnerkeil, treff und töte wie ein Pfeil. Ich brauchte lange, bis ich die
Ich
rausgekriegt habe. Das ist
find's
das
albern.
Ärgerliche, ne? Wenn du die alten Sprüche drauf hast und oder hattest und dann plötzlich kommen die mit neuen Bezeichnungen
Ja,
an,
Ene
das ist
mene
schon.
minke, Kontinent versinke. Ja, das. Nein, den
Den
gab's
gab's aber
nicht
nicht
wirklich. Nein,
wirklich,
den
oder?
habe ich.
Ja, ich wollte
Den
gerade
habe ich
sagen, ich
mal
hätte was
aufgeschnappt
verpasst.
vom Stefan, der. Ja, der hat auch sehr viel Spaß immer mit den Reimen gehabt. Naja, jedenfalls bei diesen Drachengreifen Schwarzer Lotus gab es auch so zwei Bücher. Gab es einmal so ein Kreaturenbuch und einmal so ein Kräuterkundebuch. Fand ich persönlich auch sehr interessant. Aber nicht so gut wie die Zaubersachen. Die Zaubersachen mit den Dämonen waren besser. Gut, dann mache ich jetzt meinen letzten Punkt. Dann reden wir nochmal über so ein paar ganz allgemeine Sachen und kommen dann auch zum Schluss. Ich habe als letzten Punkt noch, hat mich auch gewundert, dass es nicht aufgetaucht ist, aber vielleicht ist es einfach schlechter, als ich es in Erinnerung hatte. Das große Aventurien-Lexikon.
Das ist aber, glaube ich, drin.
Oh, okay,
Aventurien,
dann
das
habe ich vielleicht doch
Lexikon.
nicht so aufmerksam geguckt, wie ich
Oh
dachte.
ja.
Das war in mehrerer Hinsicht sehr interessant. Erstmal war ich völlig überrascht, dass es so ein Buch gab. Ist mir nie untergekommen. Es waren ja Zeiten, in denen es kein Internet gab. Und der aventurische Bote hat auch irgendwie, weiß nicht, habe ich ewig für gebraucht, bis das Ding endlich angekommen ist. Aber das Ding habe ich dann irgendwann mal gesehen und dann habe ich das in einem Buchladen bestellt. Das war sehr teuer und ich habe da Sachen drin gefunden und ich dachte, ich kannte mich früher in dem Setting aus. Aber als ich dann irgendwie die Rizzo-Fischmenschen gesehen habe, die offensichtlich an die tiefen Wesen von Cthulhu angelehnt
Echt,
sind.
sowas gibt
Ja,
es?
ja. Es gibt sogar ein Abenteuer namens Die Insel der Rizzo. Das ist nämlich eine
Okay.
Fortsetzung von dem Abenteuer Die letzte Fahrt der Korisande oder so ähnlich. Keine Ahnung, es war irgendein Schiffsname.
Okay.
Naja, wie dem auch sei. Ich habe das durchgeblättert und habe Dinge gefunden, die waren mir völlig unbekannt. Und dann muss ich einfach sagen, dass der Anhang dieses Buches mich noch heute unterhält, wie sich DSA entwickelt hat und was für Fragen die Redaktion bekommen hat. Was mich dann noch mehr faszinierte, war damals eben als Sammler auch, dass es so viele Abenteuer gab, die ich überhaupt nicht kannte, weil die einfach im Spielwarenladen nicht zu bekommen waren, wie eben hier im Spinnenwald und der Orkenhort und all so ein Kram, so all Sachen, die es nicht mehr gab. Und da habe ich noch auf Trödelmärkten die Sachen gekauft.
Ja, eine Zeit lang ging das noch, ja. Ich glaube, ich hatte ich habe Teile dieser Schwertmeistergeschichte hatte ich irgendwo im nicht Altpapier, hier noch auf
Sperrmüll.
Sperrmüll, genau. Im Sperrmüll hatte ich da so eine Box gefunden.
Unglaublich.
Ja.
Habe ich nie bekommen, wollte ich immer haben. Ich habe das gelesen, ach, hier mit mit einer Welt innerhalb der Welt und neuen Zaubersteinen und sowas. Ja, war ich unglaublich
Ja.
interessiert. Ich hab in Bücherläden angerufen, wollte das bestellen, es gab es alles nicht mehr. Die wussten überhaupt nicht, was das ist. Auf der Spielemesse habe ich das auch nie entdeckt. Also faszinierend.
Ja, musst du jetzt mal bei eBay suchen, dann kriegst du die alten noch. Oder du nimmst jetzt die
Problem ist,
Neuauflagen.
jetzt brauche ich es einfach nicht mehr. Jetzt ist es völlig uninteressant. Es gibt ohnehin nur noch ganz wenige Dinge, die ich heute noch aus DSA irgendwie benutzen kann. Und der Podcast soll wenigstens ein bisschen Sinn haben, außer dass er vielleicht den einen oder anderen
Ist ja jetzt
eine
interessant hier.
nostalgische Wolke gebracht hat. Aber es gibt ein paar Sachen, das sind vor allen Dingen Abenteuer. Da muss ich sagen, die kann man heute noch gut spielen, wenn man so ein paar Sachen einfach weglässt und ein paar Sachen verändert. Was ich auch nicht in der Liste hatte, und das war einfach die Box Fürstenhändler Intriganten. Da hatte ich, das war auch ich glaube, irgendein Weihnachten oder ein Ostern, ich weiß nicht mehr. Da habe ich dieses Ding gekriegt, war ich unheimlich
War
fasziniert.
das nicht die
Ja, ich
Horus-Reichbox?
glaube schon.
Ja, okay, dann weiß ich, warum die da nicht
Ja,
drin ist.
okay.
Ich weiß jetzt nicht, bevor mich jetzt die ganzen Horus-Fans hier steinigen, aber ich mag einfach das Horus-Reichbox.
Okay, keine Ahnung. Ich fand diese Mantel- und Degen-Geschichte eigentlich immer sehr interessant. Aber was eben das Ganze noch heute sinnvoll macht, also wenn jemand diese Box findet, es ist ein Abenteuer von Florian Don Schauen, heißt der, meine ich. Und das ist eine Tavernengeschichte, in der es spukt. Und das Ganze hat was mit Sphärenmusik zu tun. Und das ist ein wirklich schönes, ich würde sogar sagen, cthulhuides Abenteuer. Und das passt hervorragend nach Warhammer. Also wahrscheinlich werden ein paar Leute aus der Warhammer-Runde zuhören. Lest euch das Abenteuer nicht durch, das spielen wir irgendwann nochmal.
Es gibt, glaube ich, generell ja noch ein paar. Also es gibt natürlich die, die klassisch mit der Welt verbunden sind. Da ist immer schwierig, da jetzt eine neue Geschichte draus zu machen oder das loszukoppeln. Aber die Anthologien zum Beispiel, da kann man immer mal einen genaueren Blick reinwerfen, insbesondere Themenanthologien. Also die Märchengeschichten hattest du ja auch schon
Ja,
mal
das
dir
stimmt,
angeguckt.
aber mittlerweile muss ich mich da etwas von distanzieren. Tatsächlich sind in diesen Märchensachen gar nicht, die sind schon gut, aber die sind nicht so gut. Also,
Ja, yeah, ich
das.
sag, wäre einfach, weil das Problem ist ja, als ich mich mit, ich weiß gar nicht, wie das noch hieß, diese Geistergeschichten, also die Horror-Anthologie, wenn man so will, da waren auch ein, zwei, die kann man durchaus auch in anderen Fantasy-Settings benutzen, bei anderen ist es dann natürlich schwieriger. Ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein, dass man da manche Dinge nicht einfach eins zu eins übernehmen kann, weil DSA sich, glaube ich, auch bewusst manchmal eben ein bisschen mehr zuspitzt, um diese Welt, diese lebendige Welt, die es da gibt, auch in den Fokus zu rücken.
Ich finde, es gibt da immer wieder so ein paar Sachen, die ganz nützlich sind. Also ich kann wirklich nichts mehr mit der Welt anfangen, also gar nichts. Das ist überhaupt nicht mehr meins und ich kann auch das Regelsystem nicht mehr ertragen. Ich bin gespannt, was diese Basisversion ergibt. Das könnte mich nochmal interessieren, allein vom Regelsystem her, aber von der Welt.
Aber es ist ja so, es soll ja nur noch ein Regelwerk geben. Also, und die anderen sind Erweiterungen,
Ah, ich
nicht mehr
verstehe.
abgespeckte. Ich hoffe, dass es so bleibt. Aber so wie ich gehört habe, soll es ja nur noch ein Basisregelwerk geben. Und alles andere sind Erweiterungen, aber du kannst auch alles nur mit dem spielen.
Ist vom Konzept her schon mal ein guter Ansatz. Man wird sehen, ob das funktionieren wird. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich gerne noch einen Punkt erwähnen, der mich immer an DSA fasziniert hat und der mich, glaube ich, auch lange Jahre hat Dinge kaufen lassen, obwohl ich es gar nicht gespielt habe. Und das waren Boxen und Karten. Das waren zwei Punkte, die ich bis heute vermisse. Also es ist ja in der jüngsten Zeit sind ja irgendwie zwei Boxen nochmal erschienen, irgendwie so eine dunkle Zeitengeschichte und so eine Box über die Kaiserstadt. Faszinierend, dass ich sowas weiß, aber es waren eben Boxen und das hat mich interessiert und neugierig gemacht.
Die sind beide auch ziemlich gut bewertet worden. Ich habe, obwohl die eine habe ich, und die ist auch echt gut, also diese dunkle Zeitenbox. Auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht spielen werden, weil es immer schwierig ist, sich dann nochmal in eine neue Welt einzuarbeiten. Ne? Das ist ja das Schwierige dann dabei. Aber auch die Garrett-Box habe ich nur Gutes von gehört. Also das stimmt.
Und bei den Karten muss ich einfach sagen, das hat mich, also als Kind hat mich das fasziniert. Ich habe Landkarten schon immer gemocht. Also war eigentlich viele Winterabende damit beschäftigt, mein eigenes Kartenwerk zu zeichnen. Also, es war eine merkwürdige Kindheit, ich weiß. Aber
Mir geht gerade durch den Kopf. Also ich meine, das Kartenwerk taucht hier, glaube ich, taucht hier auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das. Nee, es gibt ja jetzt das Buch Der Aventurische Atlas. Und ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, mal eine Komplettsammlung, also das, was sie quasi in dem Atlas drin haben, wirklich als Karten anzubieten. Weil ich finde Karten auch total super. Und wenn es einfach nur ist, wir spielen in den Ptolemidenlanden und hier an der Wand hängt eine Karte. So, und einfach nur, damit du das Gefühl hast und einfach kurz zeigen kannst, wo es lang geht. Also ich finde Karten da auch total
Ich
super.
glaube, der Atlas ist auf den Flops gelandet, weil der ein Problem hatte mit, man konnte Sachen nicht lesen, weil da der Knick drin war. Das war
Ja,
wohl.
zum Beispiel solche Geschichten, ne? Und ich brauche diese Autoatlanten, brauche ich nicht im Rollenspiel noch, ne? Wenn ich nach Norden gehe, dann schlage ich
Ja,
Seite
das ist
27
richtig.
auf. Das brauche ich nicht beim Rollenspiel. Dann hänge ich lieber wirklich die Karte der Region auf und gut ist. Also finde ich sehr viel angenehmer. Ja, und zu Boxen kann man ja sagen, da geht es generell ein bisschen hin zurück, ne? Also zumindest was Einsteigerboxen angeht. Also ob es da wieder hin zurückgeht, ist jetzt vielleicht überzogen, aber so die eine oder andere Box taucht ja jetzt doch schon mal wieder auf, wo man dann ein Komplettpaket quasi bekommt.
Ist auch ein schöner Vertriebsweg meiner Meinung nach, weil man einfach viel mehr machen kann als mit einem Buch. Ich persönlich würde auch gerne wieder Dinge in Boxen sehen, aber ich glaube, die große Zeit der Boxen ist vorbei, weil ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, früher waren die Boxen einfach nur dafür da, um in den Spielwarenladen zu kommen, damit es eben kein Buch ist. Okay, das waren unsere nostalgischen Erinnerungen an DSA und wie wir mit DSA sozialisiert wurden im Rollenspiel.
Warte mal, ich würde, wo wir gerade
Ja.
dabei sind, eine Frage würde, was war der Grund, warum du, also war DSA das erste, was du hattest?
Ja, das war mein erstes Rollenspiel.
Aber du hattest nie eine Gruppe dafür.
Doch, ich habe ein paar Mal gespielt,
Und
aber nicht häufig.
wieso seid ihr dann davon weg?
Computerspiele.
Ach so.
Computerspiele.
Okay, und dann seid ihr über die Computerspiele auf D&D gestoßen,
Ja,
oder wie führte der?
ich hab Baldur's Gate gespielt.
Ach so, okay.
Und Baldur's Gate war das beste Rollenspiel, was ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gespielt habe. Baldur's Gate 2 war dann noch ein bisschen besser, aber Baldur's Gate war schon verdammt gut.
Ja.
Und die Welt war cool. Und es gab eine andere Gruppe, die AD&D gespielt hat. Und dann kam irgendwann D&D 3.0 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Das war dann wieder ein paar Jahre später. Und dann ist man dahin zurückgekehrt und hat gesehen, ach ja, eigentlich ist das schon eine schöne Sache.
Na, okay.
So kam man dann von DSA weg. Ich habe auch in meinem ganzen Leben nur einen halben DSA-Roman gelesen. Und das war Im Farindelwald. Und
Okay,
das
das kann ich
war's. Den
nicht.
konnte ich schon nicht durchhalten. Da bin ich also völlig von weg. Also, ich habe den ganzen Kram noch auf dem Schrank stehen und der Staub voll, aber ich werde dahin wahrscheinlich nie zurückkehren. Auch wenn ich gerne die Abenteuer lese, um zu sehen, was man vielleicht noch klauen könnte für andere Systeme. Okay, das war unsere Episode zum Thema 30 Jahre DSA. Ich hoffe, sie war irgendwie unterhaltsam und ich denke, wir hören uns dann beim nächsten Mal vom Gratis-Rollenspieltag wieder oder vielleicht kurz nach dem Gratis-Rollenspieltag, wenn wir da eine entsprechende Episode online setzen. Schaut euch auf jeden Fall nochmal die Tops und Flops von DSA an, wenn euch das irgendwie interessiert. Und
Und
ansonsten.
sagt uns, also uns würde ja auch interessieren, was war bei euch so vielleicht der Einstieg, aber auch was waren eure Tops und Flops und sowas. Also schreibt fleißig in die Kommentare, wie bei euch so der DSA, die 30 Jahre DSA-Rückblick bedeutet. Und vielleicht auch eben von den Leuten, die jetzt wahrscheinlich schon ausgeschaltet haben, weil sie mit DSA schon seit 25 Jahren nichts mehr zu tun haben. Aber für die Leute, die durchgehalten haben und auch ein bisschen nostalgisch sind, setzen sie heute genau wie du mit Welt, Regeln und so weiter nichts mehr anfangen können, ist ja vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, warum und ja, aber auch, was waren so da die einschneidenden Ereignisse?
Völlig richtig. Und ich glaube, wir haben auch noch ganz viele Sachen nicht angesprochen. Staub und Sterne zum Beispiel, das Abenteuer. Ich sehe hier gerade immer noch diesen Prospekt hier
Es
aus dem
ist
Jahr
tolles.
1999 oder
Also
was.
ich glaube, das ist auch gar nicht. Habe ich gedacht, ich gucke einfach mal durch, was ich so habe. Ich glaube, das ist auch einfach sehr schwierig, da jetzt wirklich die absoluten Highlights rauszufinden. Darum, ich bin mal gespannt, was vielleicht die Leute noch in die Kommentare schreiben, wo man dann sagt, oh ja, das war auch ziemlich cool.
Okay, jetzt aber danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ja, tschüss.